SWR Kultur. Gespräch.
Nach dem Studium der ukrainischen Philologie an der Universität von Ivano-Frankivsk, einem Ort in der Westukraine, wo sie auch geboren ist, hat Tanja Maljatschuk in der Ukraine zunächst als Journalistin für verschiedene Fernsehsender gearbeitet. Noch vor dem Euromaidan 2013-2014, der Revolution der Würde, wie Ukrainer und Ukrainerinnen ihren Protest gegen die damalige Regierung Janukowitsch nannten, hat Tanja Maljatschuk ihren Lebensmittelpunkt dann nach Wien verlagert. Die ukrainische Schriftstellerin und Bachmann-Preisträgerin sieht sich dabei nicht als Exilantin, sondern als Weltbürgerin mit ukrainischen Wurzeln. Wir treffen uns zu dieser Sendung einige Tage vor dem 24. Februar 2025, also dem dritten Jahrestag des aggressiven, brutalen Überfalls der Ukraine durch Russland. Ich freue mich sehr, dass sie heute bei mir im Studio ist. Herzlich willkommen, liebe Tanja Maljatschuk.
Einen schönen guten Tag, danke für die Einladung.
Mein Name ist Doris Maul. Frau Maljatschuk, in Ihrem Land herrscht schon länger Krieg, seit 2014 eigentlich, seit Russland die Krim annektiert hat. Seit dem 24. Februar vor 3 Jahren sterben jetzt in dem neuen Krieg, in dem großen Krieg, wie er, glaube ich, in der Ukraine heißt, täglich Männer, Frauen und Kinder, sehr viele Kinder sogar, durch russische Angriffe, durch russische Gewalt. Mit welchen Gefühlen kommen Sie hier und heute zu diesem Gespräch und mit welchen Gefühlen ist Tanja Maljatschuk heute im Leben?
Die Gefühle sind klarerweise sehr unterschiedlich. Manchmal bin ich sehr enttäuscht und manchmal sehr verzweifelt. Und dann aber gibt es Momente, wo ich denke, dass das alles, was man tut und was man macht und woran man glaubt, doch Sinn hat. Und 3 Jahre, das ist tatsächlich eine große Strecke. Ich kann mich eigentlich nicht wirklich umdrehen und mich daran erinnern, wie es mir 22 zum Beispiel ging. Dieses Jahr ist vollkommen irgendwie verschleiert. Im Rausch. Ich war immer nur im Zug irgendwo zwischen Nürnberg und noch irgendwelcher Stadt in Deutschland oder in der Schweiz oder in Österreich. Und ich war über 160 Tage dieses Jahres im Zug. Das habe ich rechnen müssen für meinen Steuerberater. Dann 23 genauso. Ja, die Kräfte gehen aus. Natürlich, und man braucht mehr Abstand ab und zu, und dann doch sieht man die Geschichten der Freunde und Freundinnen und plötzlich denkt man, man darf nicht aufgeben, man darf nicht verzweifelt werden. Also ich versuche quasi wenigstmöglich leiden, um arbeitsfähig zu bleiben. Es ist sehr rational, alles, was ich sage. Ich habe das auch schon lernen müssen, mit meinem Kopf rationaler umzugehen und mit diesen Ereignissen. Denn nur Vernunft und Rationalität rettet uns.
Ein Teil Europas wird ausgeblutet und vernichtet, aber der Rest des Organismus verspürt keine Schmerzen. Das haben Sie 2022, ziemlich unmittelbar nach dem russischen Angriff auf Ihr Land, in einem Interview gesagt. Haben Sie heute, 3 Jahre später, das Gefühl, dass der Rest des Organismus, also Europa, immer noch keinen Schmerz verspürt angesichts dessen, was knapp 1500 Kilometer von Berlin entfernt passiert?
Es ist eigentlich schwer, so pauschal zu sagen. Ich glaube, dass es an die Menschen angeht, von wem wir sprechen. Es gibt Menschen, die auch in Berlin oder in Wien oder in Zürich extrem leiden, die ich kenne, die wenig mit der Ukraine zu tun haben. Was sie aber beobachten in der Welt, macht sie sprachlos und sehr verzweifelt. Also ich glaube nicht, dass man das nicht verspürt. Auf der anderen Seite stimmt das schon, dass in Westeuropa, dass man das einfach nicht kapiert, wohin wir alle gehen. Und ich habe schon wirklich Angst, darüber zu sprechen, weil ich so oft irgendwie als Cassandra genannt werde, dass ich irgendwelche sehr schlimme, schwarze Zukunft meinen Gesprächspartnern male. Aber ich habe keine Gründe für Freude. Ich habe keine Gründe für Optimismus. Aber es ist auch nicht die Frage, hier Vorwürfe zu machen. In der Ukraine ist es genauso. Man macht Vorwürfe zum Beispiel der Städten in der Ukraine, die weiter entfernt sind von Kriegsgebieten. Und wenn man nicht die Hintergründe sieht, wenn man nicht die Geschichten jeder einzelnen vielen Familien in der Ukraine sieht und kennt, denkt man, sie haben auch vergessen, dass es Krieg ist. Wenn man selber nicht unmittelbar vor dieser Gefahr steht, versteht man nicht. Man denkt noch an die Aufklärung, man glaubt noch auf diese Möglichkeit, doch zu verhandeln, ohne Gewalt ausgehen zu können. Ich bin aber nicht sicher, dass auch in Westeuropa bald ein Krieg herrscht, denn die Menschen manchmal nicht verstehen wollen, dass es andere Menschen gibt, die einfach dich umbringen wollen. Ich glaube, das ist der Punkt, wo alle Gerede über Frieden um jeden Preis, um Pazifismus enden. Und wir müssen auch das akzeptieren und entsprechend handeln.
Sie haben eben die Hintergründe zu den Handlungen erwähnt. Also wenn man jetzt mal auf die Hintergründe schaut, beziehungsweise Sie haben das auch selber getan auf einem der zahlreichen Podien, auf denen Sie seit Februar 2022 Zeugnis abgelegt haben über Ihr Land. Da haben Sie gesagt, der Westen könne sich eben nicht wirklich hineinversetzen in die Situation der Ukraine, weil er nur die Perspektive der Täter hätte. Als Opfer sei es ungeheuer schwer, sich zu erheben. Und die Ukraine sei immer auf der anderen Seite gewesen, das unterdrückte, kolonisierte Land. Ist das die Folie sozusagen, vor der Sie das Verhalten des Westens interpretieren?
Dass der Westen aus der Sicht der Täter agiert, ja. Das ist die einzige Erfahrung, die der Westen gemacht hat. Vor allem zum Beispiel, wenn wir über deutschsprachigen Raum sprechen, Deutschland, Österreich, sie haben nicht diese Erfahrung, jahrhundertelang unterdrückt zu werden. Und vergessen wir nicht, dass die ukrainische Sprache und ukrainische Intellektuellen waren noch im 19. Jahrhundert, die Sprache war verboten, die ukrainischen Intellektuellen wurden verhaftet und es war einfach nicht erlaubt, sogar die Bücher auf Ukrainisch zu verlegen. Gab es diese Erfahrung in Deutschland und in Österreich? Nein, nicht. Ich sage nicht, dass ein Opfer unbedingt perfekt ist. Natürlich gab es auch schwarze Seiten in der Geschichte des Ukrainentums. Aber grundsätzlich ist das eine extrem unterdrückte Geschichte der Ukrainer und Ukrainerinnen. Und sie haben auf Basis dieser Geschichte also ihre Welt gebaut. Und wenn sie sich erheben, wenn sie sich wehren, wenn sie nicht in einer Diktatur leben wollen, dann plötzlich sagen die anderen, die das nicht verstehen, naja, also es doch schöner wäre, wenn sie da irgendwie mit eurem Peiniger verhandeln. Und das war sehr schwer zu erklären. Ich habe verstanden, dass es wirklich eine Übersetzung notwendig ist und Übersetzung zwar nicht, dass ich das nicht auf Deutsch sagen kann, sondern dass man mich nicht versteht. Und diese Schwierigkeiten gab es immer 22, 23. Ich kann auch nicht sagen, dass Deutschland zum Beispiel das leichteste Land war, wo man über den russischen Krieg in der Ukraine gesprochen hat und spricht immer noch. Es war alles Mögliche, was ich erlebt habe. Auch direkte Aggression habe ich erlebt, obwohl ich eigentlich ziemlich zurückhaltend bin mit meinen Äußerungen und nicht radikal. Also ich kann mich überhaupt nicht als radikale Person nennen. Umgekehrt, ich bin immer ängstlich und immer muss ich mich überwinden, bevor ich überhaupt auf die Bühne gehe. Und dann trotzdem gab es so viel Unverständnisse, so viel offene Aggression, aber auch passive Aggression, wenn mir dann sehr oft erzählt wurde, dass die Ukraine hat doch keine Chancen. Also seien wir ehrlich, seien wir realistisch. Ja? Und wenn man über diese Realpolitik anfängt zu sprechen, dann wühlt es in mir unglaublich. Weil was haben dann zu bedeuten, all diese Jahre der Erinnerungskultur, diese Arbeit der Erinnerungskultur in Deutschland, bitte, wenn man das im 2025 noch sagt, ja, dass der Stärke doch dich unterdrückt und tötet, wenn er will, und keiner wird dir helfen. Ist das, was man in Deutschland die letzten 50 Jahre überhaupt gesagt hat? Nein. Ich bin jetzt vielleicht zu weit gegangen, aber meine Enttäuschung und mein Zweifel an die Menschheit muss ich schon ab und zu feststellen.
Sind Sie denn mit diesem Opferbewusstsein auch groß geworden? Also in den, ich glaube, es waren 28 Jahre, die Sie in der Ukraine gelebt haben.
Nein, natürlich nicht. Ich glaube, dass dieses Bewusstsein, dass man eigentlich ein Opfer war und dass meine Eltern Opfer waren und dass meine Großeltern Opfer waren und dass meine Ururgroßeltern Opfer waren, dieses Bewusstsein ist erst vielleicht doch nach der Revolution der Würde, wie Sie richtig gesagt haben, 2014 irgendwie hat sich ein bisschen kristallisiert, aber auch nicht wirklich wahrgenommen worden, von mir zumindest. Und dann nach dem Angriff habe ich plötzlich verstanden, dass Geschichte meines Lebens ist nichts anderes als eine Gewalttat durch Russland. Mir gegenüber, meinen Freunden gegenüber. Jetzt alle, wirklich alle leiden extrem darunter, wenn sie noch leben. Ich glaube, dass das Problem des Opfers ist, dass das Opfer nicht versteht in dem Moment der Gewalt, was geschieht. Vor allem, wenn man schon unter diesen Umständen geboren wurde. Ich habe auch öfter darüber erzählt, wie zum Beispiel meine Großmutter, die Hungersnot erlebt hat und überlebt, während ihre ganze Familie nicht. Hat das nie wirklich so mir erzählt. Aus dieser Perspektive, das war Unrecht. Ja, sie hat immer gesagt, na ja, das Wetter vielleicht war doch nicht so gut, was überhaupt nicht stimmt.
Also das war der Holodomor.
Holodomor 1933, genau, künstlich gemacht. Massenmord von Stalin und seinen Funktionären. Und infolgedessen 3,6 Millionen, so sagt man, gestorben sind. Und eben, sie hat das immer ein bisschen relativiert. Ich habe nie in ihr diese Wut gespürt. Wut des Opfers, das gibt's auch, ja, wenn das Opfer endlich versteht, dass das Unrecht war. Sie hat aber erzählt mit kleinen Details, wie es war, was passiert mit dem Körper, wie es dann im Dorf gewesen war, wie zerfällt alles Menschliche überall und wenn man bereit ist für Kleinigkeit sogar töten, obwohl sie das immer irgendwo anders erzählt hat. Also in ihrem Dorf gab es das nicht, dass die Eltern Kinder gegessen haben, aber im Nachbardorf schon. Also sie hat das doch von sich irgendwie immer weggeschoben. Ich glaube, dass dann vor 3 Jahren, also in diesem Morgen, bin ich aufgestanden um 5 Uhr in der Früh und habe diese Bilder gesehen, auch aus meiner Heimatstadt Ivano-Frankivsk, diese Rauhsäulen von Raketenangriffen. Und dann habe ich plötzlich fast geschrien von diesem Gefühl, dass es Unrecht ist, dass es eine Gewalt, dass wir nicht verdient haben. Ja? Und komischerweise habe ich das in meinen Büchern schon beschrieben. Also in friedlichen Umständen hat die Ukraine das tatsächlich schon begonnen. Nicht nur ich, aber viele andere Autoren und Autorinnen haben begonnen, mit dieser Geschichte des 20. Jahrhunderts zu arbeiten und zu bearbeiten. Ja, wir sind vielleicht die erste Generation gewesen, jetzt nicht mehr, aber gewesen, die in mehr oder weniger friedlichen und freien Umständen aufgewachsen sind. Die Ukraine war frei. Die Ukraine war alles Mögliche. Also 1990 zum Beispiel. Manchmal brutal, manchmal willkürlich. Trotzdem, es war frei. Ich konnte alles machen, was ich wollte. Ich habe studiert, ich habe Literatur geliebt. Und in meiner Heimatstadt Ivano-Frankivsk gab es immer Veranstaltungen, jeden Tag fast irgendwelche Lesungen. Das kulturelle Leben blühte. Also wir sind eben frei in dem Sinn gewesen, dass wir über diese Traumata offen endlich reden konnten. Und unseren Eltern, die geschwiegen haben oder unseren Großeltern endlich ihr Leben erklärt haben.
Und war es dann zu dem Zeitpunkt, also in den Jahren, in denen Sie in der Ukraine gelebt haben, dort groß geworden sind, war diese gefühlte Freiheit die Basis dafür, dass dann der Entschluss entstanden ist, ich will schreiben? Oder wie passierte das?
Ja, das ist eine schöne Frage. Ich glaube, dass das war ein Drang, zu verstehen. Und ich habe mich getäuscht. Ich dachte, dass eine Autorin zu werden, ist ganz normal. Und ich habe geliebt die Literatur und ich dachte, also werde ich doch Autorin, warum nicht? Und ich habe interessanterweise angefangen, wirklich zu schreiben, als ich in Sibirien war. 3 Monate bei meiner Tante. Für mich war dieses Ereignis extrem groß, also weil ich mit 17 zum ersten Mal meine Heimatstadt verlassen habe. Davor war ich nirgendwo, wirklich nur in meiner Stadt. Und die Sommer habe ich verbracht bei meinen Großeltern im Dorf, 70 Kilometer entfernt und das war's. Meine Kindheit ist sehr galizisch in diesem Sinne. Und plötzlich fährt dieses Kind, das keine Welt gekannt hat, 3 Tage lang mit mehreren Zügen nach Sibirien, worüber das Kind schon viel gehört hat. In unser Vorstellen war Sibirien der Ort, wo man stirbt, wo man verbannt wurde, wo ein Gulag errichtet wurde, wo viele ukrainische Aktivisten, aber auch normale Menschen einfach verhaftet wurden nach dem Zweiten Weltkrieg und hunderttausendweise verbannt dorthin zwangsweise ausgesiedelt wurden. Da habe ich dort angefangen zu schreiben. Und vielleicht aus großer Einsamkeit, Ivano-Frankivsk, meine Heimatstadt war, ich liebe diese Stadt, aber es ist doch ein bisschen provinziell. Da denkt man, in solchen provinziellen Städten sehr oft, dass man Zentrum der Welt ist. Und so habe ich mir auch gedacht, dass ich eine große Schriftstellerin werde. Und so ist es dazu gekommen. Seitdem habe ich öfter bereut, diese Entscheidung. Aber muss ich gestehen, dass wenn ich schreibe, manchmal bin ich glücklich, ansonsten nie.
Sie haben dann in der Ukraine Literatur, Erzählungen geschrieben, aber Sie haben Ihr Geld verdient zunächst als Journalistin für verschiedene Fernsehsender, hatte ich gesagt. Ja. Was war da der Antrieb?
Geld verdienen. Ja, man muss ja leben. Ich habe nicht in jener Zeit das Schreiben ernst genommen. Ich habe zwar schon Bücher gehabt, aber das war nicht als Beruf verstanden, wo ich wirklich Geld verdienen kann. Und da ich mit der Sprache gearbeitet habe, dachte ich mir, der Journalismus ist das Richtige für mich. Das war eine weitere große, grobe Fehler gewesen, denn ich alles Mögliche, aber keine Journalistin bin. Ich habe immer ein bisschen zugedichtet, also ein bisschen schöner gemacht, die Geschichte. Ich habe schon ab und zu ein bisschen geopfert, die Wahrheit. Ich sagte sogar damals, dass es die Wahrheit nicht gibt. Und vielleicht in unserer postliberalen Welt war das tatsächlich so. Ich habe gearbeitet als Journalistin für Kultursendung zuerst, aber dann auch war ich in der investigativen Journalismus, was ziemlich heftig war. Denn ich mit meiner Romantismus plötzlich die heuchlerische Welt gesehen habe, diese Welt des Politikums in der Ukraine damals. Und das war heftig für mich. Diese Lügen, diese Korruption, diese Unmenschlichkeit eigentlich. Und dann habe ich auch verstanden, dass es nicht für mich ist. Nicht, weil ich diese Welt nicht akzeptiere. Es gibt diese Welt auch. Aber einfach, das wird mich zerstören.
2009 ist Ihr erster Erzählband erschienen, 9%iger Haushaltsessig. Das sind 26 Geschichten von der Beziehungslosigkeit zwischen den Menschen und der Grausamkeit des Moments. War das dann Ausfluss der Stimmung, in der Sie damals in der Ukraine gelebt haben?
Ich glaube, dass ich sehr von der Umgebung abhängig bin, wo ich lebe. Und alle meine Bücher handeln doch von den Dingen, die ich rund um mich herum sehe. Auch diese Erzählungen, die Sie jetzt erwähnt haben, das ist eine Mischung zwischen meiner inneren galizischen Welt oder Auseinandersetzung, ja, zwischen meiner Herkunft und dieser neuen Welt, die ich in Kiew, in der Hauptstadt der Ukraine, gesehen habe.
Sie haben ja dann 2011 einen ganz großen Schritt gemacht, insofern als dass Sie nach Wien gegangen sind, nach Wien übergesiedelt sind. Das war aber nicht wegen der Stimmung, sondern aus
wegen
privaten
der Liebe. Ja, ich bin ein sehr leidenschaftlicher Mensch und ich hatte noch diesen Privileg, nicht vom Krieg zu fliehen, sondern meiner Liebe folgen. Und in jener Welt war es mir auch egal, wo ich wirklich lebe. Ich habe die Ukraine kennengelernt. Ich war als Journalistin auch sehr viel unterwegs in der Ukraine. Und dann dachte ich mir, ich bin auch offen für den Rest der Welt und es ist nicht schlimm, wenn ich versuche, woanders zu leben. Und später habe ich verstanden, was dieser Schritt überhaupt bedeutet. Eine Migrantin zu werden, das ist schon nicht einfach. Und ich kann mir kaum vorstellen, wie es diesen Millionen von Frauen und Bürgern der Ukraine jetzt überhaupt geht im Ausland. Also wenn sie gezwungen sind, alles zu verlassen und irgendwohin zu gehen, nur um in Sicherheit zu sein.
Aber damals, als sie gingen, hatten sie noch nicht das Gefühl, ich verlasse jetzt meine Heimat, Traurigkeit.
Keiner macht das vielleicht, wissen Sie. Keiner sagt, dass es für immer ist. Auch jetzt sage ich das nicht, dass es für immer, wer weiß, vielleicht gehe ich doch in die Ukraine zurück. Ich bin jetzt gerade aus der Ukraine gekommen und jedes Mal, wenn ich über die Grenze fahre, muss ich weinen, weil ich es nicht will.
Ich finde die Formulierung schön, die Sie gewählt haben. Sie sagen, glaube ich, Sie seien entheimatet und zugleich total in der Ukraine eingewurzelt. Also ist das aktuell entheimatet? Ist das das Gefühl?
Es ist sehr unterschiedlich. Also kommt drauf an, über welche Zeiten wir sprechen. Ja. Aber woanders habe ich geschrieben, dass deine Heimat dort ist, wo deine Traumata sind. Ja. Ja, und ich bin so traumatisiert als Ukrainerin. Und ich trage bewusst auch diese Geschichte der Ukraine in mir. Ich werde sie auch nie loslassen, weil es ein Teil meines Selbst ist. Egal, wo ich bin, bin ich eine mit dieser Geschichte in mir. Und die Geschichten, die ich erzähle, die sind auch ukrainische Geschichten. Das mache ich aber schon bewusst, weil ich der Meinung bin, dass die Ukraine ihre Geschichte noch sehr wenig erzählt hat. Und man muss einfach das machen, um der Wille der Zukunft, also für dieses Land und für uns alle. Ja.
Nochmal zu Wien. 2011 sind Sie dorthin gegangen. Das Wiener Umfeld hat offenbar dem Gedeihen und Voranschreiten Ihrer literarischen Karriere, Ihres literarischen Schaffens ausgesprochen gut getan, wenn man das von außen betrachtet. 2014 ist Ihr Erzählband von Hasen und anderen Europäern Geschichten aus Kiew auf Deutsch erschienen. Und 2019 haben Sie dann den Roman Blauwal der Erinnerung veröffentlicht. Davor schon, 2018, hatten Sie für Ihre Erzählung Frösche im Meer den Ingeborg-Bachmann-Preis gewonnen. Welche Bedeutung hat Ingeborg-Bachmann für Sie?
Oh, eine große. Ich liebe diese Autoren. Und es ist wirklich nicht ein Zufall, dass ich auch den Preis bekommen habe, was eigentlich einfach als Glücksfall zu betrachten ist. Ich habe immer mich gefragt, wie ist dazu gekommen und wie ich das verdient habe mit meinen drei Wörtern Deutsch. Wie ist das möglich gewesen?
Aber mehr sind es ja doch.
Dann habe ich ab und zu gedacht, dass die Welt wahrscheinlich andere Pläne für mich hat, dass die Welt mich noch schont. Und nach dem Angriff habe ich verstanden, was das für Pläne waren. Denn als Bachmann-Preisträgerin war es mir dann viel einfacher, manche Dinge zu sagen. Und meine Worte hatten doch etwas mehr Wirkung oder so Gewicht, als wäre ich einfach irgendwelche Autoren aus der Ukraine, die zufällig Deutsch kennt. Also das war schon eine Sache, die mich sehr unterstützt hat. Und ich glaube, dass Ingeborg Bachmann würde sich auch freuen, dass ihr Name und dieser Preis mir etwas mehr Kraft gegeben hat, in diesen 3 Jahren für die Gerechtigkeit zu kämpfen und für die demokratischen Werte. Ich glaube, dass Malin aber auch, ich habe das Buch sehr früh gelesen, in der Ukraine damals, Ende der 90er Jahren, gab es wenige Übersetzungen aus der Weltliteratur, aber die gab es, waren sehr gut und waren sehr auch schön ausgegeben, als Buch einfach auch schön, und Malina war übersetzt, und ich werde nie vergessen, dass dieses Buch, ich habe nichts verstanden, aber ich war extrem überwältigt. Ich war von der Sprache, von dieser Art und Weise, wie eine Frau über dieses Frauensein erzählt hat und über diese männliche Gewalt, die sie verborgen hat in diesen oder auch nicht in diesem Text. Und ich glaube, das war schon ein großer Einfluss auf mich.
In Ihrer Erzählung Frösche im Meer, das ist ein 6-seitiger Text, da erzählen Sie die Geschichte eines jungen ukrainischen Flüchtlings in Wien, der sich in eine alte, demente Dame verliebt. Beide brauchen einander irgendwie und helfen einander. Es ist so eine Win-Win-Situation, wie man heute sagt. Und doch endet es nicht gut mit Denunziationen und Polizei. Und in der Kommentierung der Preisverleihung hieß es, es gehe in ihrer Geschichte Frösche im Meer um eine sozial ungleiche, von der Natur entrückte und xenophobe Gesellschaft. Trifft das die Absicht, Ihre Absicht beim Schreiben?
Das glaube ich nicht. Und okay. Ich hasse es auch, über die eigenen Texte irgendwie so Formen der möglichen Interpretierungen dazu bitten. Das ist mir fremd. Aber ich glaube, dass diese Geschichte, vor allem das Ende der Geschichte, ist sehr tragisch. Sie haben gesagt, dass es um die Polizei geht. Ja, am Ende heißt es, dass er sie missbraucht hat, diese alte Dame, was nicht stimmt. Er wollte ihr nur helfen. Und dann, er war kein Flüchtling. Er war einfach ein illegaler Migrant. Und er ist auch weggelaufen, wie ich, von einer Welt, wo er nicht aushalten hat zu leben, und auch von eigener Geschichte, auch von der Geschichte der Gewalt im 20. Jahrhundert. Es geht darum, ein bisschen um ihn und wie er dann nach Europa strebte. Also er hat große Hoffnung gehabt in der Ukraine. Ich bin aufgewachsen mit diesem Bild, dass Europa ist ein Traum, dass wir in diese Richtung gehen sollen und müssen, und das ist unser einziger Weg. Und Europa ist über Menschenrechte, über Würde, über all das, was man sich wünscht, wenn man in einem depressiven, tristesen Ort aufgewachsen ist. Und eben dieser Junge ist weggelaufen und er hat so große Angst, dass er verhaftet wird in Österreich und ausgewiesen, dass er seinen Pass gegessen hat. Und am Ende geht es doch darum, dass dieser Junge muss sich stellen der Vergangenheit und der Realität. Es geht nicht mehr ums Weglaufen. Man muss irgendwann stehen bleiben, um zu verstehen, was man überhaupt ist, warum man lebt. Da gibt es auch einen Satz in diesem Text: Die Jahre vergehen schnell, wenn man das eigene Leben nicht schätzt. Also das war für mich vielleicht diese Gedanke hinter diesem, was mich gepusht hat, diese Erzählung zu schreiben. Auch ein Message zu mir selbst. Ja. Dass es irgendwann doch die Zeit kommt, dass man aufhört wegzulaufen und dass man die Verantwortung übernehmen muss und endlich erwachsen werden.
Sie haben jetzt gesagt, Sie mögen das nicht, wenn Leute Sie fragen, mit welcher Absicht hast du den und den Text geschrieben? Das kann ich auch gut verstehen. Und so geht das ja auch Künstlern und Künstlerinnen. Aber jetzt nochmal andersrum gedreht, wenn Sie es auf den Punkt bringen sollten, welches grundsätzlich die Themen sind, die Tanja Maljatschuk in ihrem Schreiben immer wieder angetrieben haben. Lässt sich das auf den Punkt bringen?
Ich glaube, dass diese Themen wachsen mit mir. Ich meine nicht, dass sie größer werden, sondern dass ich mich verändere und die Themen auch, die mich gereizt haben, ändern sich. Also mir geht es viel um die Gefühle. Sehr oft ist das eine Frage der Liebe und der Gewalt gleichzeitig. Dann habe ich mich amüsiert, fast diese Erzählungen zu schreiben über die Menschen, die ich auf der Straße immer wieder getroffen habe. Also diese Menschen, die man eigentlich nie wahrnimmt. Sehr oft ist eine Idealistin im Mittelpunkt, die dann aber versteht ihre Schwäche. Dadurch ist sie aber nicht weniger idealistisch. Und das ist vielleicht auch mein Bild. Also wie gesagt, ich bin keine Optimistin mehr, aber ich bin kämpferische Pessimistin. Also ich gebe nicht auf. Auch mein Idealismus und Glaube an grundsätzliche Werte wie Freiheit, Demokratie, Menschenwürde, und das gebe ich nicht auf, egal wie sehr sich die autoritären Regime im Moment bemühen. Ja, ich glaube, dass die Idealisten doch, wenn sie vernünftig sind, sie treiben die Geschichte der Menschheit voran und sie schützen uns, sie retten uns von den schlimmen Sachen. Natürlich ist das sehr oft auch die Geschichte der Ukraine oder Europa. Das interessiert mich auch sehr. Und wenn ich irgendwann mich wieder wage an einem Buch, an einem Roman, dann wird das eine Mischung von all dem, was ich jetzt gesagt habe.
Aber im Prinzip ist ja schon, und auf diesen Roman wollte ich jetzt noch kommen, auf Ihren 2019 erschienenen Roman Blauwal der Erinnerung, dann ist das ja im Prinzip schon eine Mischung, oder? Also aus diesem Geschichtsbewusstsein und vielleicht auch dem Idealismus. Also das ist ein Roman gleichzeitig über eine junge ukrainische Frau, die viele unglückliche Beziehungen erlebt hat, seither unter Panikattacken leidet und schließlich Orientierung und Halt in dieser für die Ukraine ganz wichtigen historischen Figur Wjatscheslaw Lipinski findet. Also da ist schon so eine Art Kombi drin in diesem Roman, oder?
Haben Sie recht, ja. Und Wjatscheslaw Lipinski, das ist ein ukrainischer Historiker und Denker, Philosoph sozusagen, der leider in jener Zeit gar nicht Acht bekommen hat und als Loser, als Verlierer gegolten. Er hat alles verloren, auch in der Ukraine, und starb im Exil in Österreich, im Sanatorium Wienerwald, wo früher Franz Kafka auch lag. Also das ist tatsächlich die Geschichte des gebrochenen Idealismus, und trotzdem hat er recht gehabt. Und für mich war in diesem Roman sehr wichtig zu zeigen, dass wir uns an die Falschen manchmal erinnern. In der Ukraine war er fast vergessen, und andere, so Anführer der ukrainischen Unabhängigkeitsbewegung Anfang des 20. Jahrhunderts, die anderen waren Helden. Und er als jener, der es viel kritisiert hat, der sehr vernünftige und klaren Sachen gesagt hat. Er hatte keine Chance, in jener Zeit gehört zu werden. Da ich aus diesen kontaminierten Landschaften herkomme, ist das für mich nicht möglich, an etwas anderes zu denken und über etwas anderes zu schreiben als die Geschichte. Wir müssen diese Geschichte irgendwann wirklich wahrnehmen, aus allen möglichen Perspektiven erzählen, um überhaupt weiter existieren zu können. Unsere Wurzeln wurden einfach brutal immer wieder abgeschnitten. Und als ich an dem Roman gearbeitet habe, bin ich ins Dorf gefahren, wo Wjatscheslaw Lipinski geboren und aufgewachsen ist. Das ist in Wolynien, in der Nähe von Lutsk und in der Ukraine. Und in diesem Ort gibt es noch ein großes Haus, wo seine Familie war ziemlich reich, aber kein Grab von ihm, obwohl er dort begraben wurde. Aber in den 70er Jahren ein ukrainischer Kolhose Arbeiter für eine Flasche Wodka mit einem Traktor hat den polnischen Friedhof demoliert, und es gibt keine Knochen von Wjatscheslaw Lipinski. Und als ich dort an dem Ort stand, wo früher dieser Friedhof war, und ich dachte mir, diese Knochen wühlen da unter mir. Ich habe das wirklich physisch gespürt. Diese Knochen, die ohne Gerechtigkeit, ohne jegliche Anerkennung, also völlig vergessen und unter gewalttätigen Umständen untergegangen sind. Man hat ja Gewissen, also man hat diese Pflicht, ja, auch vor früheren Toten, aber auch für diejenigen, die im Moment kämpfen.
Ja, Sie haben jetzt eben gesagt, man hat diese Pflicht. Gleichzeitig haben Sie vor ein paar Minuten auch gesagt, wenn ich wieder schreibe. Sie haben sich in dieser Klagenfurter Rede, die ich auch schon erwähnt habe, als gebrochene Autorin oder ehemalige Autorin bezeichnet, als eine Autorin, die ihr Vertrauen in die Literatur und schlimmer noch in die Sprache verloren hat. Wie ist die Situation hier und heute? Also wie fühlen Sie das? Ich sag nochmal, wie fühlen Sie das? Sind Sie immer noch so weit vom Schreiben und von der Sprache entfernt, wie zu dem Zeitpunkt, als Sie 2023 diese Klagenfurter Rede gehalten haben?
Sehen Sie, diese Rede habe ich auch geschrieben. Eigentlich habe ich nie aufgehört zu schreiben. Ich habe in diesen 3 Jahren so viel geschrieben wie noch nie in meinem Leben. Allerdings war es nur Themen, die um den Krieg und um den Kampf sich gedreht haben. Ja, das ist klar. Es ist extrem schwierig, ein Thema zu finden, das ich mir erlaubt würde anzutasten. Und gleichzeitig werde ich mir nie erlauben, wirklich ein fiktionales Buch über den Krieg zu schreiben. Das werde ich nie tun, das habe ich schon mehrmals gesagt. Das sollen die ukrainischen Autoren und Autorinnen schreiben, die diesen Krieg wirklich erlebt haben. Ich bin diese 3 Jahren immer in Sicherheit und ich habe nicht erlebt, wie ich dann von diesen Raketen fliehen muss und tagelang in irgendwelchem Keller. Das habe ich nicht erlebt. Ich war auch nicht an der Front und diese Sachen werde ich mir nie trauen zu rühren. Und dann welche anderen Themen? Ich muss schon effizient arbeiten, wissen Sie. Ich muss sehr gut daran denken, wo ich meine Energie investiere. Und wenn ich selber nicht an das Thema glaube, wenn ich selber nicht gereizt bin oder wenn ich selber noch sehr unsicher bin, dann ist es sehr schwer zu schreiben. In der Ukraine aber, wenn ich darüber spreche, bekomme ich sehr oft fast so Widerstand oder meine Kollegen und Kolleginnen, sie sagen, ich darf das nicht machen, genauso wie sie auch allein denken, also so verzweifelt, so aufgeben die Literatur. Ja, das ist doch, mit der Literatur erreicht man doch mehr Menschen als mit einem, ich weiß nicht, politischen Essay oder einem Gespräch hier am Radio. Wahrscheinlich haben sie recht. Ich muss mich wieder irgendwie, nein, muss ich nicht, ich weiß nicht, das ist jetzt noch offen.
Haben Sie denn manchmal in den vergangenen 3 Jahren auch ein schlechtes Gewissen gehabt, weil Sie eben hier sind und nicht in der Ukraine?
Ich glaube, das ist sehr gängig. Also dieses Gefühl ist, also das schlechtes Gewissen, Schuldgefühle sind jetzt sehr präsent, aktuell für uns alle, egal wo man ist. Und je weiter ist man von dem Punkt, wo man sterben kann, umso mehr sind die Schuldgefühle da, dass man zu wenig macht, dass man nicht genug hilft, dass man vielleicht doch an die Front gehen muss. Solche Gedanken habe ich immer wieder. Und vielleicht, ich schließe das auch nicht, dass ich das irgendwann tue. Jetzt in Lviv, als ich war, habe ich zufällig ein Begräbnis gesehen von einem weiteren ukrainischen Soldaten, einem jungen Mann. Und da ist mitten im Zentrum ein Ort, wo alle begraben werden. Das heißt Marsowe Pole. Und diese Hunderte von Fahnen, ukrainischen Fahnen, die flattern so im Wind. Und man geht dort durch diese Gräber. Das ist eine enorm große Fläche mittlerweile. Und sehr schön gemacht. Jeder Grab ist sehr gepflegt. Und man sieht Eltern und man sieht alte Frauen und auch Väter, die dann irgendwelche Pflänzchen machen oder so Kerzen bringen und einfach sitzen. Bei jedem Grab gibt es eine Bank. Und dann habe ich mit meiner Freundin gesprochen, die in Lviv lebt, und sie hat erzählt, dass sie ist auch sehr oft dort ist, einfach so, um sich zu erinnern, woran es geht. Und sie hat erzählt, dass ihre Freundin, die den Mann verloren hat und der dort liegt, sehr oft über die Nachbarn spricht. Dass, der ist mein Nachbar, also Nachbarn am Grab. Und sie sagt das nicht so, dass es Nachbargräber sind, sondern meine Nachbarn. Ja? Sie kommt zu ihrem Mann und die andere Frau kommt zu ihrem Mann in der Nähe und sie reden darüber. Und es entstehen schon mittlerweile solche Beziehungen. Und wenn man diese Geschichte, diese neue Beziehungen zwischen denen, die jemanden verloren haben, und es gibt aber weitere, ja, die Beziehungen zwischen denen, deren Söhne oder Männer an der Front sind und man einigt sich da auch, weil je mehr, desto besser. Also organisatorisch ist es einfacher. Und wenn man diese Geschichte hört, dann kann man nicht sich verstecken von diesem Schuldgefühl. Und ich habe meine Freundin dann gefragt, die in einem Verlag arbeitet, ob wir irgendwann diesen allen Opfern gerecht werden, dass sie das Leben verloren haben, für uns quasi. Was sollen wir noch tun?
Dann stelle ich jetzt eine sachliche Frage. In welcher Weise stehen Sie denn momentan überhaupt in Verbindung mit den Menschen in der Ukraine, die Sie kennen? Also wie kann ich mir das vorstellen? Wie sieht Ihr Kontakt aus?
Also alle meine Freunde leben, also sehr viele leben in Kyiv und in Lviv und in Ivano-Frankivsk. Also das sind meine Lebenskreise. Und letzten Sommer war ich in Kyiv und ich habe eine Sendung, also für die österreichische Sendung Kulturmontag für ORF einen Beitrag gemacht, einen Videobeitrag aus der Buchmesse. Darüber könnte ich auch viel erzählen, denn das mich so überwältigt hat, wie sich in Kyiv das kulturelle Leben entwickelt hat, was man sich nicht glauben kann. Denn nur im letzten Jahr und im Jahr davor mehr als 15 neuen Buchhandlungen eröffnet worden sind. Also neun.
Wow.
Und man denkt sich, wie kann das überhaupt sein, dass ein Land im Krieg Buchhandlungen eröffnet? Und sie sind alle unglaublich schön und sehr viele neue Bücher gemacht. Obwohl wir immer wieder hören, dass die Druckereien zerstört sind. Sie sind sehr viele in Kharkiv gewesen und einer der größten eben zerstört war gleich unmittelbar vor dieser Buchmesse in Kyiv. Und es war so ambivalent für mich, all diese unähnliche Schlangen von Menschen zu sehen, die jetzt zur Buchmesse wollten und wie sie Bücher gekauft haben, die nicht billig sind. Früher waren die Bücher in der Ukraine billiger, jetzt nicht mehr. Also trotzdem investieren die Menschen das Geld in die Bücher. Und das war für mich so ein Gefühl von großer Respekt, also weil ich doch draußen bin und sie sind drinnen. Sie wissen nicht, was morgen passiert, ja? Ob sie dann doch flüchten müssen. Und die Bücher nimmt man nicht mit. Ich glaube, das ist für sie etwas wie eine Verschwörung der Zukunft. Dass sie denken, ich kaufe diese Bücher, dann heißt es, dass es einen Tag geben wird, wo ich die Bücher auch lesen werde. Und dann gleichzeitig zum Beispiel gab es ein Begräbnis von einer jungen ukrainischen Kulturaktivistin und dann ist sie auch in die Armee gegangen und getötet worden und das war gleichzeitig. Auf dem Maidan gab es dieses Begräbnis und nicht weit von diesem Maidan, wo Buchmesse stattfand, gab es diese Buchmesse und dieses Fest des Lesens, des Wissens, der Literatur. Und das ist eben, wie die Ukraine im Moment und alle meine Freunde leben. Und ich habe meine Freundin auch gefragt, die jetzt eine Bloggerin ist und sie macht einen Podcast also über die Bücher, Bohdana Neborak. Und sie hat dann erzählt, ja, so ist es, Tanja. Wir leben, also in der Früh gehen wir zu Begräbnissen und am Abend gehen wir zu Buchpräsentationen. Und keiner hat uns gelehrt, wie man in einer solchen Realität leben soll. Wir müssen das alles selbst lernen. Und trotzdem ist das extrem wichtig, die Literatur für die Ukraine. Man sieht das einfach an die verkauften Büchern und an diese unglaubliche Anzahl von Übersetzungen zum Beispiel. Alles Geschichte, Philosophie, Soziologie, auch solche schwere Wissenschaftssphären. Jetzt sind extrem gefragt. Und vor kurzem war Timothy Snyder zum Beispiel, der Historiker in Kyiv, weil er macht sozusagen Buchpräsentationen gemacht, aber eigentlich würden die Menschen auch kommen ohne.
Einfach so.
Und es waren hunderte von Menschen, die dort standen und die Registrierung für diese Veranstaltung in 30 Minuten abgeschlossen war. Also nach 30 Minuten konnte man sich nicht mehr registrieren und kommen können. Die Menschen sind extrem neugierig an diesen wichtigen Fragen. Also sie wollen einfach verstehen, worum es geht und warum sie so leiden müssen quasi, weil man so einfach diese Antwort nicht gibt.
Ja, das, was Sie jetzt geschildert haben und darüber hinaus, es ist ja so, dass im Westen häufig man auf so eine Mischung aus Unverständnis und Bewunderung stößt darüber, wie die Menschen in der Ukraine tatsächlich nicht nur in diesem Krieg leben, diesen Krieg aushalten, sondern wie sie kämpfen um ihre Unabhängigkeit, um die Freiheit. Woher speist sich das? Wie würden Sie das denn beschreiben?
Das ist eine sehr philosophische Frage und man kann unendlich darüber diskutieren. Ich glaube, das ist einfach die Generation gibt, die diesen Kampf, diesen Widerstand leisten kann, weil wir eben erlebt haben, was Freiheit ist. In den 90er Jahren, als ich jung war, ich habe in einer freien Gesellschaft gelebt und ich habe einfach schon gewusst, was das ist, frei zu sein. Und meine Generation, die jetzt um 40 sind, die sind diejenigen, die diesen Widerstand am meisten leisten, weil sie einfach nicht zurück in eine Diktatur gehen möchten. Es geht nicht nur um die Unabhängigkeit, aber nur in Form einer unabhängigen Ukraine kann eine freie Zivilgesellschaft existieren. Und es geht eben um frei zu sein, nicht in einem autoritären Russland zu leben. Es gibt in der Ukraine natürlich im Moment alles Mögliche. Viele sind sehr enttäuscht, viele Menschen sind am Ende ihrer Kräfte, das ist klar. Manche, zum Beispiel die Söhne haben, sie haben so unglaublich Angst davor, was denen geschieht. Und sie sagen alles Mögliche in ihrer Wut, in ihrer Empörung. Und obwohl ich immer sage, sie sollen nicht die ukrainische Regierung diese Vorwürfe machen, vergessen sie nicht, dass Russland allein schuld ist, dass dieser Krieg begonnen hat. Und trotzdem denken sie alles Mögliche. Und einer dann sagt mir, ein Freund meiner älteren Eltern, er ist auch schon ein älterer Herr, der in der Sowjetunion aufgewachsen ist und sozialisiert und er ist noch ein Mensch der Sowjetunion, er hat gesagt, vielleicht sollten wir gar nicht unabhängig werden. Was hat uns diese Unabhängigkeit dann gebracht, wenn mein Sohn tot wird? Ich dachte mir, wäre dann die Ukraine nicht unabhängig, dann weiß man nicht, was dein Sohn dann machen würde. Er würde vielleicht in Tschetschenien die Zivilisten umbringen oder woanders, in einem anderen ungerechten Krieg, das dieses Land führt.
Weil wir bei Russland waren und auch der Haltung, die es in der Ukraine zu Russland gibt. Ich hatte ja schon Ihren Essayband kurz erwähnt, 2022. Diesen Essayband, gleich geht die Geschichte weiter, wir atmen nur aus. Und da haben Sie auch Ihrem Verhältnis zu Russland einen Essay gewidmet. Ein Brief an den Bruder ist das überschrieben. Und da heißt es, Zitat, ich muss dir ehrlich sagen, Russland, mein Leben lang habe ich dich gehasst. Ich war eine fundamentale Anti-Russin, während ich deine Literatur las und deine Sprache als zweite Muttersprache bekam. Jetzt aber nicht mehr. Ich hasse dich nicht. Ich weiß, dass es mich schwächer und dich stärker macht. Hass ist dein Futter. Schau, wie groß du geworden bist, Russland. Vielleicht können Sie das erklären.
Dieser Text wurde 2014 geschrieben und über eine Nacht, glaube ich, auf die Anfrage von FAZ. Und das war in dem Moment richtig für mich. Damals habe ich noch gehofft, dass wir ohne großen Krieg auskommen und dass wir irgendwie doch sprechen können miteinander, dass wir das lösen können in einem 20. Jahrhundert. Aber die Wahrheit ist, dass es nicht wahr ist, dass die Absichten Russlands gegenüber der Ukraine waren immer gleich und haben sich nie verändert. Aus unserer Perspektive, man muss kämpfen. Es gibt keine andere Wahl, es gibt keinen anderen Weg. Hass ist generell ein Gefühl, das zerstört. Vielleicht in einer Sekunde hilft das manchen in der Ukraine im Moment zu überleben, was ich vollkommen verstehe. Mich macht Hass sehr schwach. Ich habe das nur einmal wirklich erlebt und ich konnte mich nicht bewegen sogar, weil ich so versteinert war von diesem Gefühl. Und ich glaube, Hass hat sehr viel mit Hilflosigkeit zu tun. Man hasst, wenn man keine anderen Mittel hat, wenn man nicht glaubt, dass man überhaupt kämpfen kann, dass man genug Kraft hat. Dann hasst man Opfer oder Sklaven hassen. Aber die starken Menschen hassen nicht. Sie haben Wut. Das ist was anderes. Hass ist etwas, was zerstört. Also da stehe ich noch immer hinter diesen Worten, dass es auch keinen Sinn gibt, Russland zu hassen. Nein, man muss einfach vernünftig handeln und verstehen, dass Russland nicht aufgibt. Und dass dieser Regime in dieser Form ist ein Regime des Todes. War immer schon.
Vielleicht würden wir keine Gedichte mehr brauchen, hätten wir den Weg gefunden, eine Welt ohne Gewalt zu schaffen. Das haben Sie in Ihrer Klagenfurter Rede 2023 gesagt. Was muss aus Ihrer Sicht jetzt dringend passieren, um die Gewalt und eben den schrecklichen Krieg in Ihrer Heimat nach 3 grausamen Jahren zu beenden, um eben eine Welt ohne Gewalt zu schaffen?
Das ist eine Welt ohne Gewalt, ist eine Utopie. Die Gewalt ist in uns. Wir versuchen ja sowieso, die Menschheit in ihrer Geschichte versucht, diese Gewalt zu zähmen, zu verstehen auch, woher das kommt. Trotzdem gibt es Menschen, die das anders sehen, Man muss eben wehrhaftig sein. Ja? Wenn der Frieden in der Ukraine mit Garantien abgeschlossen wird, verhandelt wird, dann ist das der Sieg für die ganze Welt. Wenn nicht, dann ist auch der Rest Europas in einer großen Gefahr, weil es weitergehen wird.
Tanja Maljatschuk, ich danke Ihnen ganz recht herzlich dafür, dass Sie heute hier waren. Ich danke Ihnen für dieses Gespräch. Mein Name ist Doris Maul.
Danke fürs Zuhören.